Na, wer war?
Ich weiß auch nicht, aber das kann man ja nicht machen. Das ist einfach irgendwie schwierig. Das ist sicher nicht möglich.
Psst! Er kommt!
Radio Stadtfilter!
Es ist 7:30 am Abend vom 2. Juli und ihr gehört, habe ich Juli gesagt, Juni, sonst hätten wir gerade eine kleine Zeitreise gemacht. Ihr gehört digital im Synapsenfunk von Radio Stadtfilter.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Das ist die 13. Ausgabe von unserer Sendung. Mein Name ist Matthias Schüssler. Der Roger Zedi und ich sind im neuen Apple Store in Zürich und fragen uns jetzt, warum macht man eigentlich so ein grosses Aufheben um den Laden und was macht alles Apple vielleicht alles richtig, was andere nicht ganz so richtig machen. Um das zu klären, die Frage, beamen wir uns jetzt an die Bahnhofstrasse, wo ich mit dem Roger Zedi über den Apple Store geredet habe. Also, wir sitzen hier vor dem Apple Store an der Bahnhofstrasse in Zürich und warum dass wir vor dem Store das aufnehmen, das sagen wir jetzt gerade noch. Neben mir ist der Roger Zedi, und aber Roger, weißt du, was speziell ist an dem Digital, das wir heute aufnehmen?
Nein.
Es wäre, wenn es jetzt noch ein Digitalk wäre, wäre das unser 100. Digitalk.
Ah ja.
Weil, wenn ich richtig gerechnet habe, haben wir 87 Digitalks gemacht. Ja. Und das ist jetzt 13. Digital, also okay. Nach Adam Riese müssen wir jetzt eigentlich die grosse 100 feiern.
Ja.
Aber wir sind nicht zum Feiern da, sondern ernsthaft zum über den Apple Store zu berichten und warum wir da vorne aussen hocken. Also drinnen ist es streng verboten, irgendwelche Aufnahmen zu machen. Es ist irgendwie, man darf nicht filmen, wobei, das haben wir eigentlich nicht vor, nein. Aber trotzdem. Und wir haben natürlich auch eigentlich mit jemandem von Apple jetzt über die Eröffnung reden, aber das ist völlig unmöglich. Also es gibt niemanden in der Schweiz, der kann über den Apple Store Auskunft geben.
Also beziehungsweise es gibt niemanden, der darf etwas sagen zu der Presse. Also nicht einmal die Pressesprecherin von Apple Schweiz darf zu dem Thema auch nur ein Wort sagen zu den Medien selbst.
Genau, also das ist irgendwie offenbar top secret, obwohl es ja ein öffentlicher Laden ist, wo jeder kann. Ja, warum die Geheimnistuerei? Was ist da so? Was könnte man ihnen da abschauen?
Keine Ahnung, das ist, weiß auch nicht. Also Apple ist eine Firma, wo ich viel Sympathie habe, aber sie haben also die schlimmste oder eine von der übelsten Kommunikationspolitiken, wo man sich kann vorstellen, das ist, frage mich nicht. Also es ist, das meiste von den Entscheidungen ist nicht wirklich nachvollziehbar.
Genau, also darum tun wir jetzt halt ohne mit irgendjemandem zu reden, selber ein bisschen darüber reden. Also jetzt ist Freitag, irgendetwas, frage mich nicht, was wir heute für ein irgend so etwas, genau. Ja. Und genau vor einer Woche war ja die Eröffnung. Es sind Leute, hat man können lesen, die angestanden sind oder schon am Abend vorher, am 8. vorher, sind anstehen, dass sie dann die Ersten sind in der Schlange. Warum jetzt? Warum ist das so ein Hype? Warum hat sich das gelohnt, die ganze Nacht da vor dem Laden zu stehen?
Ja, das ist noch schwierig. Gelohnt, es hat ein gratis T-Shirt gegeben für, ich glaube, die ersten 2000, die drin sind.
Und was, dort ist irgendwie drauf gestanden, ich bin der Erste im Apple Store?
Nein, dort steht einfach drauf Eröffnung Zürich und das Datum. Und irgendwo hinten am Knick da hat es ein ganz kleines Apple-Logo.
Aha, aber eben, also ein Kultgegenstand auf jeden Fall, ohne Frage.
Vielleicht, wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich irgendwelche Sammler, die das sammeln, ich habe keine Ahnung. Ja. Aber es ist also, das T-Shirt allein ist also nicht wert gewesen. Sonst muss man sagen, ist das natürlich schon einfach ein außergewöhnlicher Anlass gewesen, wo, wenn man jetzt da wahnsinnig Fan ist und dann kann man sagen, okay, ich erlebe nur einmal die Eröffnung hier in Zürich, dann muss ich jetzt den Tee pilgern und übernachten vorher, dann ja gut, es gibt halt Leute, die das machen.
Genau, also das macht ja Apple sehr gut, so das Gemeinschaftsgefühl, das gibt ja da auch viel. Es ist ja, man muss ja sagen, es ist zwar vor allem ein Laden, aber es ist ja mehr wieder ein Laden auch. Es gibt noch die Ausbildungen, man kann irgendwie Kurs belegen, man kann ja auch für die Kids gibt's das Apple Camp oder so. man könnte sagen, es ist so ein bisschen, wir wollen jetzt nicht das böse Wort sektenhaft heute runter, aber es ist doch ein schönes, geschlossenes, rundes Paket, um auch so das Apple-Wir-Gefühl diesen Leuten ein bisschen einzuimpfen, oder?
Oh, ganz sicher. Also das ist, wenn es ein bisschen wäre, dann wäre das ihre Tempel oder so. Das auf jeden Fall. Und es haben sich natürlich schon auch Szenen abgespielt da bei der Eröffnung, wo man muss sagen, der Gedanke, dass da irgendwie eine Sekte dahinter steckt, ist nicht weit weg oder so. Also,
was sind die Leute zusammengebrochen, zuckt am Boden, zum Steve geschrien?
Also irgendeine wundersame Erscheinungen hat es nicht gegeben und auch keine sonst ekstatische Zustände. Nein, aber es haben zum Beispiel halt alle Angestellten haben geklatscht, wo die Ersten reingelaufen sind und gejubelt. Und da aussen ist die Schlange, ist da, für die, die es kennen, oder ist da vom Apple Store, das ist da neben dem Manor, ist die Schlange also da um die Ecke gegangen bis zum McDonald's und dann nochmal weiter bis zum Globus hinten. Und das sind locker, ich würde jetzt mal schätzen, etwa 1000 Leute gewesen, die angestanden sind. Und dann sind da zuerst die Angestellten rausgerannt und haben einmal quasi eine Ehrenrunde gedreht um die ganze Schlange. Man hat sich irgendwie ein High Five gemacht, man hat irgendwie die gewartet haben, dann die Apple-Angestellten bejubelt und umgekehrt und dann sind wieder rein und dann hat dann endlich mal der Erste reingehen um etwa 10 ab 12 oder so.
Aha, und dann hat es aber für lauter Leute hat man gar nichts kaufen können, weil so ein Gedränge war, oder?
Ja, also wenn man den Laden wirklich möchte sehen möchte, dann ist es sicher jetzt viel ein besserer Moment als an dem ersten Tag, weil es dann einfach pumpenvoll war mit der Presse. Ist natürlich noch da gewesen, ein Haufen Leute von Apple Amerika, die eben tatsächlich etwas dürfen sagen zu der Presse, haben aber nichts Interessantes gesagt, das kann ich euch sagen. Und ja, das sind halt schon dann Szenen, wo man sagt, die kennt man so in der Schweiz und insbesondere in Zürich natürlich nicht. Und es ist sehr zwiespältig. Auf einer Art ist es auch noch lustig, weil die Leute haben wirklich Freude gehabt.
Ja.
Und irgendwie kann man sagen, ja, also jetzt kommen halt ein paar von diesen Schweizer endlich mal aus sich raus, ist ja auch noch schön, oder?
Aber eben trotz allem, also es ist vor allem ein Computerladen und wir spielen jetzt mal noch ein bisschen Musik und dann reden wir darüber, was dann vielleicht doch ein bisschen anders ist an dem Laden zu den Läden, wo wir ja schon haben und wo wir schon jahrelang unser Zeug immer gekauft haben drin. Das Stück da passt sehr gut zu unserem Thema. Es heisst Bird's Apple Crumble und ist von Quick. Und jetzt hören wir uns den zweiten Teil an zum Apple Store, von dem Gespräch, das ich geführt habe mit dem Roger Zedi in Zürich in der Bahnhofstrasse. Sind wir wieder vor dem Apple-Laden in der Bahnhofstrasse. Das hören die, dass das live ist. Was heisst live, dass wir das live aufnehmen? An den Trams, die vorbeifahren. Jetzt kommt gerade das 7. Tram. Und Roger, du hast ja, das ist ja jetzt nicht der erste Apple Store, den du siehst, sondern du hast sie, ich will jetzt nicht sagen, du hast sie schon alle überall gesehen, aber der in New York ist schon ein bisschen beeindruckender, oder?
Ja, wobei ich muss sagen, also der Fifth Avenue Store, der berühmte mit dem Glaswürfel oben drauf, dort bin ich selber noch nie drin gewesen. Ich kenne den anderen, der in Soho, der in so einem alten, umgebauten Postgebäude ist. Der ist auch sehr schön, der allein ist natürlich schon grösser als der, den wir hier in Zürich haben. Und so. Aber es gibt schon, das ist eigentlich überall, wo man ist, wenn es einen Apple Store hat. Das ist also für Leute, die auf Reisen sind und man ist in einer Stadt und man weiss, es hat einen Apple Store, ist es eigentlich immer ein guter Ort zu hingehen, weil man kann zum Beispiel schnell seine E-Mails checken und man kann sein Handy, sein iPhone aufladen, wenn es irgendwie die Batterie drin ist und so weiter. Und es wird auch ganz offiziell ist das nicht verboten. Also, wenn du reinkommst, dann wirst du relativ schnell gefragt, hallo, was willst du? Und wenn du sagst, du, ich möchte noch schnell meine Mails anschauen, ist das wirklich kein Problem.
Also man wird freundlicher behandelt, das ist etwas, was auch sofort auffällt. Er ist grosszügig gebaut, das ist jetzt nicht, also ausser wenn natürlich 1000 Leute drin sind, aber es ist nicht so ein Gestunk. Ja, und es ist auch nicht alles mit irgendwelchen Gestell zugestopft und in jedem Ecke hat es noch irgendwie nochmal ein paar Produkte, die angeboten werden. Sind das also auch das Wesentliche, dass es einfach edel aussieht und man Platz hat?
Also Platz und Freiraum ist ganz, ganz wichtig in diesen Läden. Das ist eine ganze Wissenschaft für sich, wie man einen Laden muss einrichten muss, damit die Leute möglichst viel kaufen quasi, oder? Also das macht auch ein Migros, das machen alle Handelsketten, überlegen sich so Sachen. Und Apple hat da einfach ein für ihre Branche extrem radikales Konzept umgesetzt, wo am Anfang ja alle darüber gelacht haben. Und man muss aber sagen, es ist natürlich extrem erfolgreich. Also die machen fast die Hälfte von ihrem Umsatz über die Läden.
Das ist erstaunlich, ja. Trotzdem, also man kann sich vorstellen, an dieser Stelle Kostmiete ist nicht gerade günstig. Also sie müssen dann doch auch ordentlich etwas verkaufen, dass sich der Laden an dieser Stelle lohnt.
Ja.
Und sonst, ja.
Also es ist Teil des Konzepts, dass sie überall eigentlich in allen Städten, wo sie präsent sind, nur absolute Top-Lagen wollen. Also in Zürich ist das halt Bahnhofstrasse, Genf, ich habe jetzt vergessen, wie es heisst. Und das Glattzentrum haben sie eigentlich nicht genommen, weil es wahnsinnig schick ist, sondern weil das immer noch die allermeisten Besucher hat, vor allem ich aufs Zentrum in der Schweiz. Also dort laufen einfach am meisten Leute vorbei, darum sind sie dann neues Glatt mit einem zweiten Store. Also das gehört zum Konzept, dass man quasi eine Top-Lage hat, einen schicken Laden mit viel Licht, mit viel Platz, dass einfach schon mal wie so das Basic-Erlebnis ein gutes ist.
Genau, also eben, und es gibt ja auch, das muss man auch dem Laden zugutehalten, es gibt relativ viele Leute. Es ist nicht so, dass man irgendwie muss auf Hunderten von Quadratmetern suchen, bis man endlich jemanden findet, wo man dann vielleicht scheue Fragen stellen kann, sondern es hat Leute da und die wissen ja auch eigentlich gut Bescheid. Und es gibt ja auch die Genie-Bar, wo man hingehen kann und Fragen stellen und dann möglichst auch Antworten bekommt. Ja. Hast du die jetzt schon ausprobiert? Wir haben im Digitalk mal darüber geredet, dass du ganz, wie soll ich sagen, knifflige Fragen hast und die willst du dann testen. Hast du das jetzt schon machen können?
Das habe ich schon gemacht. Und es ist tatsächlich etwas gewesen, wo noch niemand je gehört hat, dass es das gibt. Also wirklich,
sag schnell, was ist es, falls es nicht
ist. Es ist relativ ein kompliziertes Ding.
Okay.
Es hat mit dem Papierkorb zu tun, der sich nie ganz leert.
Gut, das kommt so aber häufiger vor.
Und das ist ein relativ seltsames Ding. Ich habe schon im Netz gesucht, überall bei Apple Support, habe nie etwas gefunden. Und die da, also wie gesagt, noch nie etwas gehört. Sie haben mir dann noch einen Tipp gegeben, den ich jetzt aber noch nicht ausprobiert habe, weil ich in der Zwischenzeit gar nicht im Büro war. Und dort ist da der Computer, der das Problem hat. Aber ich denke, die wissen schon sehr gut Bescheid. Also das hat mich eigentlich... Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie verstehen den Bahnhof, sondern sie haben relativ schnell verstanden, was das Problem ist, um was es geht und haben, obwohl sie es noch nie gehört haben, doch immerhin zwei, drei Sachen vorschlagen, die man ausprobieren kann.
Festplatte formatieren.
Nein, sie haben gefunden, der Trick wäre, ich soll mal ein neues User-Account eröffnen und schauen, ob es im anderen Account auch passiert oder ob es quasi account-spezifisch ist. Und dann gäbe es noch irgendwie so zwei, drei Tricks, wie man den Papierkorb kann resetten, so eine Art. Da muss man irgendwie dann in das System irgendetwas löschen. Das habe ich noch nicht gemacht.
Gut, das sage ich natürlich bei der Kummerbox auch immer, wenn mir nichts anderes einfällt. Probieren mal, ob es am Benutzer-Account liegt. Ja. Aber es ist ja... Weißt du zufälligerweise, wie die Leute da rekrutiert werden? Müssen die irgendwie mal auf Cupertino gehen, einen Mac in 30 Sekunden auseinanderbauen und wieder zusammensetzen?
Das weiss ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiss auch nicht, was die vorher gemacht haben, was sie für eine Ausbildung haben. Keine Ahnung, wie die getestet werden. Also ich nehme jetzt mal an, du wirst relativ hart geprüft, bevor du an dieser Genius Bar schaffst.
Genau, da müsste ich mal gehen und schauen, ob ich mit meinem Kummerbox-Wissen da durchgehe. Das wäre mal für Undercover oder so.
Das kann ich noch sagen, also wenn man für die schon da gewesen sind oder die jetzt mal möchten, vorbeikommen, es hat da Leute mit orangen T-Shirts, es hat Leute mit türkis T-Shirt und es hat Leute mit dunkelblauen T-Shirts.
Welche muss man sich vornehmen, welche kommen am besten draus?
Also die mit orangen T-Shirt sind quasi, die nennen sich Concierge. Die machen nichts anderes, als einfach Leute ansprechen, die Leute begrüßen und fragen, was sie möchten, um sie dann an den richtigen Platz im Laden weiterzuleiten. Und die Leute, die über ein bestimmtes Thema mehr wissen, das sind die Hellblauen. Also die wissen dann alles über iPod oder alles über Laptops oder alles über, was es halt so gibt. Und dann gibt es die Dunkelblauen, das sind dann die Geniuses und die Trainers, wo man die Kurse belegen kann.
Mhm. Aber am Kurs bist du noch nie gesehen, um zu schauen, ob das etwas ist?
Nein, da hatte ich jetzt schlicht keine Zeit gehabt und habe aber dann mal nachgefragt, was es so gibt. Es gibt schon Sachen, die mich interessieren. Es gibt Gratis-Angebote, wo allerdings dann muss man
anmelden.
Halt damit rechnen, dass die relativ weit raus schon ausgebucht sind. Oder man leistet sich für, glaube ich, 130 Stutz oder so ein Jahresabo für Einzeltermin und da kann man also pro Woche eine Stunde sich zu irgendeinem Thema beraten.
Ist aber nicht schlecht, muss man sagen. Gut, dann würde ich sagen, schliessen wir da mal den zweiten Teil ab und im dritten Teil fragen wir uns dann noch, wie denn jetzt das Computerladenlandschaft bei uns verändert. Ja, wenn wir schon die ganze Zeit über Apple reden, dann können wir auch Musik spielen, die aus dem Apple-Plattenlabel gekommen ist. Das sind Beatles mit Eleanor Rigby. Und jetzt beamen wir uns nochmal an die Bahnhofstrasse und hören den dritten Teil von dem Gespräch zu dem neuen Laden. Immer wieder der Bahnhofstrasse in Zürich vor einem neuen Apple-Laden, der genau seit einer Woche offen ist und jetzt vielleicht die ganze Schweizer Computerladenlandschaft verändert oder dann auch nicht vielleicht. Also ich glaube, am meisten Problem wird dann wahrscheinlich DataQuest überkommen. Die haben schon Läden, irgendwie 300 Meter von da ist einer. Hast du das Gefühl, kommen die jetzt ein Problem über vertreibt es das gut, jetzt da nochmal einen Laden?
Ja, also auf den ersten Blick kommen sie sicher ein Problem über. Also allein schon, wenn man sieht, wie viel Personal da in diesem Laden steht und wie lange man dort muss warten muss, bis man überhaupt etwas fragen oder so. Also da werden sie sicher im normalen Verkaufsgeschäft, denke ich, werden sie ein Problem bekommen. Es gibt aber Sachen, die Apple nicht macht, die sie können anbieten können. Also ich denke, sie werden sich ihre Nische suchen. Zum Beispiel wäre das, zu jemandem heimkommen, den Computer installieren oder Support vor Ort. Das sind alles Sachen, was Apple nicht macht, was andere Anbieter dann können, quasi in die Lücke springen. Aber ob sie den grossen Laden da vorne können heben können, würde ich jetzt auch in zweifeln, ehrlich gesagt.
Was mir aufgefallen ist, ich bin auch noch schnell geschaut zum Vergleichen, also zum Teil hat es schon mehr Zubehör, also jetzt im spezielleren Bereich, also wenn man irgendetwas aus dem Musikbereich sucht oder irgendein Mischpültli oder so ein lustiges, da der teure Röhrenverstärker haben sie.
Sie meinst DataQuest?
DataQuest, ja. Genau. Also es gibt da schon, man könnte sich schon vorstellen, dass sie sich auch noch ein bisschen ausdifferenzieren.
Ja, sicher. Und global gesehen, sagt, das ist zum Beispiel, was Apple offiziell erzählt, ist, dass überall, wo sie die Läden eröffnet, der Kuchen gewachsen ist. Also dass quasi auch die anderen Läden rundherum tendenziell sogar noch mehr verkauft haben.
Also man kann
ich
sagen...
Ich kann das nicht überprüfen, ob das stimmt, aber wahrscheinlich ist es für das gesamte Mac-Geschäft eigentlich ein positiver Impuls unterm Strich.
Also dass das nicht nur einfach der Mac-Markt, den es gibt, sich anders verteilt, sondern also wirklich Apple damit schafft, mehr Macs zu verkaufen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch so, ich denke, ich bin zum Beispiel, ich habe eigentlich immer das Zeug bei einfach im Apple Store bestellt online. Und jetzt, wo es da so quasi mehr oder weniger auf meinem Arbeitsweg so einen Laden hat, würde ich jetzt vielleicht auch mal einfach schnell auf dem Heimweg vorbei da etwas holen. Also ich habe mehr das Gefühl, dass es so Verschiebungen gibt oder so. Aber, und dann behaupten sie ja nach wie vor, dass die Hälfte von allen Leuten, die da einen Computer kaufen, vorher nie einen Mac haben. Also da hoffen sie wahrscheinlich auch noch etwas auszuschöpfen.
Also ein Vorteil, heute ist es wahrscheinlich so, dass relativ viele Leute Macs auch in normalen Läden kaufen. Also gerade das Haus nebendran ist der Manor und die haben natürlich auch eine gute Mac-Abteilung. Da könnte man jetzt ein bisschen böse sagen, oder nein, böse ist es eigentlich gar nicht. Wenn du dort reingehst, kannst du natürlich sehr gut auch den Preis von so einem Mac-Notebook zum Beispiel vergleichen mit einem günstigen Acer-Notebook oder mit einem HP-Notebook. Ja. Und wenn du hier reingehst, dann hast du den Preisvergleich nicht. Und das ist vielleicht na gut, weil man dann denkt, sonst einer noch denkt, ja, vielleicht kaufe ich dann doch ein bisschen das billige Acer.
Ja, so etwas würde ich mir natürlich nicht überlegen selber.
Nicht, aber
also, sagen wir mal. Ja, ich würde jetzt sagen, die meisten Mac-User, für die ist das eh keine Alternative. Also, aber wenn du dir überlegst, irgendein Laptop zu kaufen und noch nicht sicher bist, ob du jetzt wirklich das möchtest oder so anders, dann musst du natürlich nicht in den Laden kommen, weil da gibt es nur das. Aber dann musst du auch nicht in den Sony-Shop gehen, weil dort hat es nur Sony-Laptops und so weiter. Also,
aha. Und was jetzt aber trotzdem, eben, man sieht ja ein bisschen, einen gewissen problematischen Aspekt hat es natürlich schon, dass Apple jetzt die eigenen Händler, eben gerade im Haus nebendran, wo jahrelang Apple-Produkte verkauft haben und den Markt da in diesem Land auch aufgebaut haben, jetzt konkurrenzieren, knallhart und natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil haben, indem sie zum Beispiel viel genauer Bescheid wissen, über was für Produkte dann kommen, was die so können und so. Und das gibt ja eigentlich einen unfairen Vorteil, den Apple da hat.
Jein. Also ich würde zwar behaupten, die Leute, die hier arbeiten, die haben keine Ahnung, was zum Beispiel nächste Woche vorgestellt wird, wirklich. Weil das wissen auch innerhalb von Apple wirklich, das weiss eine Handvoll Leute, oder? Also da, glaube ich, ist der Vorteil nicht wahnsinnig, was quasi zukünftige Produkte angeht oder so. Das glaube ich jetzt nicht.
Also das wäre eine Verschwörungstheorie. ja.
Also ich würde jetzt mal sagen, jeder normalen Firma wäre es so. Aber ich bin wirklich überzeugt, ich weiss es aus Erfahrung, die Leute haben genauso keine Ahnung wie du und ich.
Genau, also Apple ist wirklich paranoid, was so Informationen angeht.
Ja.
Und jetzt vielleicht abschliessend, Apple ist ja eigentlich nicht das einzige Unternehmen, das auf die Idee gekommen ist, so eigene Läden zu machen. Sony macht das zum Beispiel. Ich bin noch nie in so einem wirklich Sony-Laden gewesen, aber wenn man so hört von Leuten, die das schon gesehen haben, dann sagen die sind irgendwie, die funktionieren nicht so oder die sind langweilig und da ist auch irgendwie fast nie jemals wirklich jemand drin. Warum scheint Apple das einzige Unternehmen zu sein, wo das kann?
Das ist ganz schwierig zu erklären. Also Apple als Marke ist halt schon als Gesamtpaket, würde ich sagen, einmalig in dieser Branche und hat schon immer davon gelebt, von dieser quasi Einmaligkeit, das pflegen sie ja auch. Und die Treue, die die Kunden haben, kommt nicht nur vom Marketing, sondern hängt schon auch damit zusammen, dass sie Produkte lässig finden und die Produkte so weit verheben, dass man auch noch das nächste kauft und das übernächste. Bei Sony ist es so, dass in Japan hat Sony den Kultstatus, den Apple bei uns ein bisschen hat. Oder? Und Apple ist dort nicht ganz so kultig, kann man glaube schon sagen. Dort funktionieren auch die Läden. Mhm. Oder? Die sind aber, zum Beispiel in Tokio oder so, sind nie so schick. Man hat bei diesen Sony-Läden schon immer viel mehr das Gefühl, es geht darum, möglichst viel reinzustopfen und sämtliche Produkte zu zeigen und da noch etwas und dort noch. Und ich meine, nur schon, wenn man anschaut, wie viel Kleber auf so einem Sony-Laptop drauf sind, wenn man kauft, yeah, oder überhaupt auf den asiatischen Sachen, dann die ticken einfach ganz anders. Oder? Yeah. Und ich staune aber selber auch, dass noch niemand anders in dieser Branche das geschafft hat, das zu machen, was Apple da...
Ich meine, HP, die sind gross, die haben einen grossen Marktanteil, ja, die haben genug grosse Produktpaletten, die könnten das sofort machen, aber wahrscheinlich würde niemand jetzt irgendwie ausflippen wegen einem HP-Laden.
Ja, ich glaube, da gibt es keine Schlangen und auch keine jubelnden Leute am ersten Tag oder so. Vielleicht würde es aber als Laden dennoch funktionieren, aber die haben halt traditionell ganz eine andere Verkaufs- und Vertriebsorganisation. Und Apple hat auch ein bisschen, das streiten sie natürlich ab, dass das so war, aber die haben natürlich auch so eine gewisse Notlage herausgefunden, jetzt machen wir unsere eigenen Läden, weil sie Ende 90er Jahre aus immer mehr Läden rausgeflogen sind, oder?
Gut, das wär's gsi für unseren Digital Nummer 13 live oder quasi live aus der Bahnhofstrasse. Merci, Roger.
Gern geschehen.
Das ist der dritte Teil von unserem Beitrag zum neuen Apple Store gewesen, wo wir direkt in der Bahnhofstrasse Zürich aufgenommen haben. Im Radio habt ihr jetzt eine leicht gekürzte Version gehört. Im Podcast reden wir dann auch noch darüber, ob Apple nicht einen unfairen Vorteil gegenüber den anderen Läden hat, die auch so Apple-Produkte verkaufen. Wir reden auch noch über Sony, mit den Sony-Läden und spekulieren darüber, warum es dann keine so HP-Läden zum Beispiel gibt. Unseren Podcast findet ihr gratis auf stadtfilter.ch und ihr könnt dort den Podcast auch im iTunes abonnieren, sodass ihr jede neue Folge vom Digitalmagazin automatisch auf euren iPod oder euren MP3-Player überkommt. Und jetzt hören wir noch einen kleinen Beitrag aus unserer Rubrik «Offene Ecke» von Megan und von Simon.
Da ist der Simon.
Da ist der Megan.
Und unsere Ecke ist wieder offen.
Wir erzählen euch heute ein bisschen etwas über den Begriff Open Source, wo man ja jetzt heutzutage auch immer mehr hört, aber niemand so recht weiss, was das eigentlich wirklich ist. Und zwar möchte ich da anfangen mit einer Analogie, vielleicht das ein bisschen aus dem richtigen Leben, wie man das ein bisschen beschreiben könnte. Und zwar vergleiche ich das gern mit einem Rezept. Das ist wie, wenn ihr in einem guten Restaurant esst und jemand kocht etwas mega Feines und ihr findet es mega cool, und würde das eigentlich noch gerne auch selber kochen oder vielleicht noch ein bisschen erweitern und noch ein bisschen ändern. Wenn jetzt das Rezept bei dem Koch bleibt und nicht rausgegeben wird, dann ist das eben nicht Open Source. Open Source wäre mehr, wenn er euch das Rezept geben würde. Ihr könntet das lesen, ihr könntet das zuhause nachkochen, ihr könntet mit dem spielen, das verändern und anpassen und einfach auch besser machen, wenn ihr das wollt. Das wäre so ein bisschen mein Einstieg oder wie ihr das jemandem könntet vorstellen mit Open Source.
Open Source beruht eigentlich auf drei wichtigen Punkten. Der erste ist, dass die Software quelloffen ist. Das heisst, dass der Code von dieser Programmiersprache, wo das Programm drin geschrieben ist, frei verfügbar ist und kann eingesehen werden. Normalerweise behalten andere Softwarehersteller ihren Code unter Verschluss, und so dass nur sie den Zugang zu dem Code haben.
Das wäre jetzt analog zum Koch, der ein Rezept in seiner Rezeptsammlung behaltet und nicht rausgibt an euch.
Dann der zweite Punkt ist, dass die Software beliebig kopiert, verbreitet und genutzt werden darf. Also es gibt nicht irgendwie eine Lizenz, die sagt, dass man nur auf einem Rechner den darf laufen lassen und sonst müsste ich eine neue Version zusätzlich kaufen.
Das würde dann auch heissen, dass der Koch euch würde sagen, ihr dürft das Rezept auch weitergeben an Freunde, ihr dürft bei euch zuhause kochen, ihr dürft aber auch bei ihnen kochen oder in einem anderen Restaurant sogar mit diesem Rezept kochen.
Und der dritte wichtige Punkt ist, dass die Software beliebig verändert und als veränderte Software weitergegeben werden.
Und das wäre dann wieder das mit dem Koch, wo man sagt, ihr dürft an dem Rezept umbasteln, ihr dürft das besser machen, ihr dürft die Zutaten nehmen, die euch besser gefallen.
Vielfach meint man, dass Open Source einfach heisst, dass die Software gratis ist. Und es gibt ja sehr viele Programme, die man gratis abladen, installieren und nutzen kann. Im Gegensatz zu Open Source ist aber die sogenannte Freeware ist der Quellcode unter Verschluss. Das heisst, wird von dem behalten, was die Software produziert hat. Und ein Begriff, den man in diesem Zusammenhang auch gehört, ist Shareware. Shareware kann einfach für eine begrenzte Zeit genutzt werden und muss dann käuflich erworben werden, dass man sie in vollem Umfang weiter nutzen kann.
Ja, zum Teil hat es auch einfach Einschränkungen drin, wo man dann vielleicht nicht alle Funktionen nutzen darf, wenn man nicht zahlt oder irgendetwas Ähnliches. Ein grosser Vorteil, den ich an der Open-Source-Software sehe, ist, dass man zum Beispiel etwas Neues entwickeln will, dass man dann auf ganz viel Code von ganz vielen Leuten schon zurückgreifen kann, die vielleicht Sachen schon viel besser gemacht hat, als man das jemals wird machen können. Und das ermöglicht auch, dass man sehr schnell sehr gute Software entwickeln kann, indem man nämlich nicht alles muss neu erfinden muss. Ein anderer grosser Vorteil finde ich auch, dass auch die Kreativität sehr gefördert wird, weil wenn etwas nicht so geht oder etwas ein bisschen anders gelöst ist, als man eigentlich möchte, dann hat man ja die Möglichkeit, das auch zu ändern, den Code zu verändern, das Programm neu zu kompilieren, und dann ist das so, wie man eben genau will.
Auch einen grossen Vorteil sehe ich darin, dass sehr viele Leute potenziell Zugriff ja haben auf den Quellcode und durch das die Qualität eventuell auch gehoben werden von Software. Das heisst, es sind nicht nur 5 Leute, die daran beteiligt sind und sich über die Schulter schauen, sondern eigentlich die ganze Welt.
Und wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, weil der Meg und der Simon die ganze Zeit von Rezept so geredet haben und vom Essen und so, dann ist jetzt Zeit, um euch in die Nacht zu gehen, weil die Sendung ist fertig. Das ist die 13. Ausgabe von unserem Digitalmagazin im Synapsenfunk gewesen. Jetzt auf Radio Stadtfilter geht's weiter mit Rootsfilter und dem Soul Train. Wenn ihr Rückmeldungen und Reaktionen auf diese Sendung habt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben auf digital@stadtfilter.ch. Und ich sage es nochmal, digital@stadtfilter.ch. Nächste Woche erklärt uns der Melzi, wie man virtualisieren kann, also Programme in geschützten Umgebungen ausführen oder Software zum Laufen bringen, die auf dem Computer, den ihr da die heisst, stehen habt, eigentlich von Haus aus gar nicht könnte laufen, weil sie zum Beispiel schon viel zu alt ist. Ich wünsche euch bis dann eine gute Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Matthias Schüssler.